So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Es ist immer eine spannende Zeit, so eine Predigt vorzubereiten, so 4 bis 6 Wochen vorher. Man kennt den Predigttext, liest ihn durch, bewegt das Wort, wartet, was redet Gott zu einem oder was hat man für Eindrücke, welche Situationen entstehen. Und ich habe lange nicht gewusst, wie machst du die Einleitung. Die Einleitung ist oft das ganz Wichtige. Ja? Wie kriege ich die Zuhörer? Ja? Wie kriege ich die Zuhörer? Das ist die große Kunst. Und vor einer Woche habe ich die Antwort gekriegt. Ja? Aber ja, so ganz angenehm war es für mich nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ja? Was mir passiert ist, ja? Es war in der Schule beim Unterrichten, ich habe momentan so ein kleines Projekt in der Werkstätte, wir bauen so ein kleines Musterhaus. Ja? Und das ist so im Entstehen und da sind die Schüler mit dabei und das taugt es ihnen. Und jetzt bin ich dabei, die Treppe zu bauen. Leider nicht, Kurt, verzeih mir, nicht mit Holz, sondern mit Beton. Ja? Okay, es muss auch Betonstufen geben und als Alternative. Und und beim Betonieren, das ist immer so eine spannende Geschichte. Jeder, der schon mal gebaut hat oder mit dem Bau zu tun hat, wenn das Betonauto anfährt, kommt eine gewisse Spannung unter den Arbeitern. Ja? Ist man doch recht, meistens hat man noch zu tun, wird die Schalung fertig, hält die Schalung, ja? Wie wird es werden, man muss schnell fertig sein, der Beton wird fest und so weiter. Und genauso ist es dann natürlich in der Schule, es kommt kein Betonauto her, wir haben nur kleine Anmischer voll gehabt, ja? Ganz wenig, aber trotzdem ist man angespannt. Ja? Wir waren fertig mit der Schalung, betoniert war, alles eingebaut, bestens. Ich habe den Schülern noch eingeteilt, Betonreste in die Scheibtruhe, ja, die Klebebänder, Abdeckfolien extra zum Restmüll, ja, und so weiter. Und ich habe dann auch noch bei anderen Schülern, es geht so hin und her, dann kommt der eine Schüler angefahren mit der Scheibtruhe, da ist der Beton drin, da ist ein Klebebänder drin, da ist alles beieinander. Ja. Und dann in der Hektik sage ich zu dem Schüler, du Vollpfosten. Ja, passiert auch mir. Und dann, das bin ja eigentlich hinter dir, ja. Und das kommt, das ist eigentlich, glaube ich, noch nie vorgekommen. Auf der Baustelle würde man sagen, das ist normaler Umgang, ja. Das versteht jeder Handwerker, ja. Mir ist es zwar ein bisschen dann, ich habe sofort gemerkt, es war nicht okay. Aber die Situationen raus aus dem Unterrichten her, es geht weiter. Und in der Mittagspause habe ich mit meiner Frau telefoniert, ja. Ihr nachgefragt, wie es ihr geht. Sie fragt, wie es mir gegangen ist. Ich erzähle ihr die Geschichte. Dann sagt sie, oh, Vollpfosten. Ja. Das ist nicht unbedingt das Wahre, ja, mit den Schülern so umzugehen. Und in dem Moment habe ich gewusst, es wirkt Gottes Geist. Ja, und das ist der Heilige Geist, den wir Christen haben. Ja. Eigentlich wollte ich mich zuerst verteidigen, ja, so rechthaberisch. Ich habe ja recht gehabt, ja. Die Schüler, ja, die wissen ganz genau, ich habe denen Anweisungen gegeben. Geht es um mein Recht oder geht es um meinen Stolz? Und dann nach der Mittagspause ging es weiter und ich habe gewusst, ich muss mich entschuldigen. Das habe ich schon öfter mal praktiziert. Ja. Und da habe ich den Schüler mal zur Seite hergenommen, ein ganz lieber Schüler eigentlich. Ja. Mir hat es echt leid getan und sagt zu ihm so nebenbei so, du, heute am Vormittag, die Bemerkung dir gegenüber, Vollpfosten, das war nicht in Ordnung, ich möchte mich entschuldigen. Und wisst ihr, wie die Schüler reagieren? Die schauen einmal an, groß an, weil das hören sie nicht oft. Ja. Und dann sagt er, Herr Lehrer, Sie haben wahrscheinlich recht gehabt. Und die wissen ganz genau und sie kennen auch mich und habe ich gesagt, okay, wenn das bei mir passiert, dann wissen sie schon, es brennt eigentlich der Hut. Noch größer als was es sein muss. Ich habe relativ einen großen Toleranzbereich, gerade meinen Schülern gegenüber. Ja. Und ja, somit war das mein Einstieg, den mir Gott gezeigt hat, um die Leute ein bisschen zu fesseln für die Predigt. Jetzt geht es aber eigentlich um den Predigttext. Und wir sind nämlich in der Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte, die berichtet ja von der jungen Gemeinde, ja, von den Christen, die entstanden ist von den verschiedenen Gemeinden nach der Auferstehung Jesu. Und Jesus hat ja schon einige Jünger um sich gehabt in den Zeiten, wo er gelebt hat und wo er gewirkt hat. Er ist letztendlich nach der Auferstehung noch einigen von seinen Jüngern begegnet und die haben noch klare Anweisungen gekriegt. Und federführend auch in der Apostelgeschichte sind die Daten von Petrus verankert und von Paulus. Von Paulus haben wir am Anfang schon gehört, ja, wie er vom Saulus zum Paulus wurde, ja, wo ihm Jesus selbst begegnet ist. Und diese beiden, ja, der Saulus und der Paulus, das waren die Träger, die das Wort Gottes weitergetragen haben. Ja, der Paulus war in erster Linie unter den Heiden, hat er gewirkt. Ja, also das war jetzt nicht das jüdische Volk und der Petrus hat an den Juden gewirkt. Ja, und die Juden waren ja das auserwählte Volk Gottes. Ja, die haben ja von Anfang an den Auftrag gehabt, haben ihre Schriften gehabt, waren ausgebildet. Die haben sich die beiden Teile sozusagen aufgeteilt. Ja? Der Petrus unter den gläubigen Juden, der Paulus unter den Heiden. Ja, und wir haben ja schon, die Situation war eben so, dass sich das Evangelium hat sich komplett, ja, hat überhand genommen und ist aus den Sicht der Gläubigen aus den Fugen geraten, weil die Heiden auch das Evangelium bekommen haben und dann auch folgedessen an Jesus geglaubt haben und gemerkt haben, das ist ja, gilt ja für die genauso. Und da hat es eben das Problem gegeben, das war schon im vorigen Kapitel in der Apostelgeschichte 10, wo es darum gegangen ist, wo der Petrus den Nichtgläubigen, den Soldaten, den Hauptmann Cornelius mit seiner ganzen Familie das Evangelium beigebracht hat und wo er sich ja so lange gewunden hat, das zu tun. Und letztendlich hat ihn Gott gedrängt, zu dem Cornelius zu gehen. Ja, und wir haben dann in der letzten Predigt vom Herwig, der hat dann ausführlich ihm berichtet, wie dann die ganze Situation sich zugetragen hat, wie der Petrus dann zum Cornelius gegangen ist und die gesamte Familie ist dann gläubig geworden. Er hat das Evangelium ausgelegt. Und wir haben diesbezüglich auch eine Predigt gehört von Theo, wo Gott gewirkt hat, zum einen an Petrus, der einen Zaun aufgebaut hat, ja, um sich herum und auch den Cornelius. Und beide waren letztendlich bereit und zu beiden hat letztendlich Gottes Wort gesprochen. Und heute ist eigentlich, geht's darum, der halbe Text von unserer Predigt ist eigentlich wiederum eine Wiederholung von dem Text vom 10. Kapitel. Ja, aber beim 10. Kapitel war die Herausforderung, da hat der Petrus eigentlich den Dienst gemacht, ja, und wollte es nicht und hat sich Gott gewehrt, zu den Heiden zu gehen, weil er gewusst hat, das ist nicht okay. Er kam ja aus dem Judentum. Judentum waren die Traditionen, die kultischen Handlungen, die Speisegebote einzuhalten, die Speisegebote und die Beschneidung, ja, waren da vor der Linie dran. Ja, und aber letztendlich hat ja dann die Verheißung schon im Alten Testament, gibt es ja viele Stellen, dass die Verheißungen auch allen Menschen gehört, allen Nationen, das war ja den Abraham schon vorausgesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Und da waren nicht nur die Juden mit gemeint. Und das war die Spannung, das Spannungsfeld, um was es geht jetzt da momentan in der Apostelgeschichte. Bevor ich jetzt den Text lesen werde, möchte ich ja noch mit uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr. Und wir brauchen die, ja, und deinen Heiligen Geist, Herr, der uns das Wort öffnet, der uns bereit macht, das Wort da aufzunehmen, Herr. Und das möchte ich bitten, Herr, dass du der Transformator bist, Herr, dass die Leute es recht verstehen und es hören und auch das, was sie sagen möchte, recht einordnen können, Herr. Wir wollen einfach die Ehre geben. Amen. So kommen wir jetzt zum eigentlichen Text von heute. Der steht in der Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Wenn jemand mitlesen möchte, ich habe das von der neuen Luther-Übersetzung, den Text, ich werde ihn euch vorlesen. Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hätten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sprachen: Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in Verzückung ein Gesicht. Ich sah ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Als ich genau hinschaute, sah ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Das geschah aber dreimal, und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir: Ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er gesehen habe, einen Engel in seinem Hause stehen, der gesprochen habe: Sende nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst, und ein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Soweit der Text. Und in dem Text sehen wir eigentlich drei Bereiche von der Gliederung her. Zunächst einmal gibt es die Anklage oder eine Anschuldigung. Dann kommt die Rechtfertigung aus der Sicht von Petrus. Und zu guter Letzt die Erkenntnis oder vielleicht sogar ein Happy End. Der Vorwurf, der hat Petrus gegolten, ganz klar vor seinen Mitbrüdern, den gläubigen Juden: Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das war damals eine Todsünde letztendlich. Ja. Und jetzt hat natürlich Petrus ein riesiges Problem. Er muss sich rechtfertigen diesbezüglich. Es hat ein Streitgespräch gegeben. Und in einem Streitgespräch wissen wir oft nicht, wie es ausgeht. Ja. Es kann bis zu einer Eskalation führen. Und hat dann auch keine Basis mehr, dass man miteinander kann. Das ist die Herausforderung. Es hat eigentlich damals eine richtige Revolution gegeben. Ja. Wieso kriegen jetzt die Heiden genauso den Zugang als wie wir? Wir sind ja das Volk Gottes. Und letztendlich hat eben der Heilige Geist mächtig gewirkt, den zu Pfingsten ausgegossen worden ist. Und letztendlich betrifft es ja die ganze Welt, alle Nationen, dass sie gerettet werden. Und jetzt ist nämlich genau das eingetreten, worauf sich der Petrus so richtig gefürchtet hat. Jetzt muss er eigentlich bekennen vor seinen Mitgliedern, was er getan hat. Und ja, wie werden die reagieren? Und im Kapitel vorher hat er schon gesagt, und jetzt haben wir es auch gelesen: Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Und jetzt hat er es getan mit dem Cornelius zusammen. Und das muss er jetzt klarlegen. Und Paulus geht auch darauf ein, auf die Situation in Galater 2, Vers 12 steht: Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, seine Brüder, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und deswegen hat er die Konfrontation so lange wie möglich hinausgezögert. Er hat Angst gehabt und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die eine Angst ist besiegt. Er hat sich aufgemacht, das Evangelium den Cornelius, den Soldaten und seiner ganzen Mannschaft oder seiner Familie gebracht und er hat ein gewaltiges Erlebnis gehabt. Ja? Also ich habe das noch nie erlebt, dass ich in eine fremde Familie gekommen bin, ihnen von Jesus erzählt habe. Der Vater, die Mutter, die Kinder, Großmutter, alle sind gekommen und haben gesagt, jawohl, der Heilige Geist hat gewirkt. Es war ja ein mächtiges Erlebnis, was der Petrus da erlebt hat. Ja? Und das hat er gehabt, aber ja, jetzt hat er es denen auch, ja, beibringen müssen oder sollen. Und wie reagierten Petrus auf diesen Streitgespräch? Ja. Er hat die Anschuldigung gehabt und wie gehen wir mit Anschuldigungen um? Mit Anschuldigungen, ja, vielleicht ein kleines Beispiel, ja, wenn ich jetzt sage zum Kurt, du Kurt, du bist im Februar noch einmal im Gottesdienst gewesen, ja, was war denn los mit dir? Ja, fällst du vom Glauben ab? Dann haben wir ein Problem. Ja, das heißt, wenn wir so den anderen als mit einer Anklage, mit einer Anschuldigung zurückgeben, geht er erst einmal zurück und er muss sich verteidigen. Ja? Und eigentlich hat der Petrus ganz anders reagiert, als wie wir menschlich eigentlich reagieren. Und zu den Charaktereigenschaften von Petrus komme ich dann anschließend noch ein bisschen näher drauf zu, was er für ein Typ war. Und letztendlich hat Petrus eigentlich nur ein Zeugnis gegeben von dem, was er erlebt hat, was er mit Gott erlebt hat. Er ist gar nicht darauf eingegangen, auf die Anschuldigungen, sondern er hat berichtet, ja, wie hat Gott an ihm gewirkt, ja, wie hat Gott zusammen mit dem Cornelius gewirkt. Und ja, eigentlich ist es erstaunlich und Gottes Timing ist einfach oftmals genial in unserem Leben, auch wenn wir manche Dinge oft nicht ganz gleich verstehen. Oftmals würden wir uns wünschen, Gottes Timing wäre schneller, ja, würde schneller handeln, würde sich manche Situation oder manche Streitgespräche vielleicht da besser oder schneller lösen. Und in unserem Text steht auch dabei, dass der Petrus zum Cornelius Glaubensgeschwister mitgenommen hat. Oder sechs Personen waren dabei. Ich habe jetzt daraufhin mir gedacht, wieso hat er die mitgenommen? Ja? Was war der Grund vielleicht, dass er die dabei gehabt hat? Und das waren einmal die Zeugen, dass er Zeugen dabei gehabt hat oder auch als Ermutigung. Und das ist für uns auch wichtig, ja, dass wir Glaubensgeschwister an unserer Seite haben, ja, die uns begleiten, die uns ermutigen, die für uns beten und uns auch gegebenenfalls korrigieren, wenn es dran ist. Ja, und im Vers 14 steht eben, der wird dir die Botschaft sagen, also den Cornelius, und du wirst selig werden. Das ist das, da bin ich schon drauf eingegangen, wie Petrus an Cornelius gewirkt hat. Die Frage an uns, wie werden wir selig, wie werden wir Kinder Gottes? Wie funktioniert das in der Praxis? Kinder Gottes werden wir, wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen und Jesus in unser Leben einlassen oder einladen. Und das kann passieren durch ein ganzes, schlichtes, einfaches und ehrliches Gebet. So war es bei mir. Ja. Das ist ganz einfach. Aber eigentlich trotzdem, ja, da komme ich auch noch später dazu, es dauert lange, bis es soweit ist. Jesus, ich lege mein Leben in deine Hand. Das heißt, ich muss meins loslassen und mein Leben Jesus anvertrauen. Und wir wollen, ja, das ist unser Stolz, unsere Natur, da tun wir uns oft schwer damit, loszulassen, ja, den anderen die Führung überzulassen, über das Leben. Und letztendlich kriegen wir dadurch den Heiligen Geist und der schenkt uns die Heilsgewissheit, dass wir sagen können, wir sind Kinder Gottes und nichts und niemand mehr kann uns da wegreißen. Und das hat damals der Deo in seiner Predigt vor einigen Wochen zurück gut formuliert. Das ist ein Satz. Vertrauen auf Jesus und auf die Gnade Gottes macht einen Menschen zum Kind Gottes. Punkt. Ja, Vertrauen auf Jesus und auf die Gnade Gottes. Und die Gnade steht über dem Gesetz. Und in dieser Gnadenzeit dürfen wir jetzt leben. Wir stehen nicht mehr unter einem Gesetz. Und Jesus möchte uns frei machen. Der möchte uns ein befreites Leben schenken. Ich habe immer früher gedacht, ja, aber das Leben als Christ, du verpasst vielleicht irgendetwas im Leben. Ja. Und damit habe ich da lange hinausgezögert. Und jetzt komme ich ein bisschen zu der Glaubensbiografie von Petrus und habe den ein bisschen angeschaut. Wie ist es mit ihm losgegangen? Jesus hat ihn ja gerufen, von seinem Alltag weg. Ja, Jesus, er war Fischer, ja, hat sein Handwerk beherrscht und Jesus sagt zu ihm, komm mit, ja, ich mache dich zum Menschenfischer. Und er hat alles liegen und stehen lassen und hat eigentlich nichts verpasst in seinem Leben. Er hat ganz, ganz viel erlebt. Er hat Wunder erlebt. Ja. Er hat erlebt, wie tausende Menschen gespeist worden sind. Er hat auf den See gehen dürfen, wie er auf Jesus geschaut hat. Und dann hat er auf sich geschaut und dann ist er wieder gesunken. Hat er Angst gekriegt. Angst. Ja. Er hat sogar bekennt zu Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann, wie es am Ende von Jesus zugegangen ist, im Garten Gethsemane, da war ja noch der mutige, der impulsive Petrus, ja, der den einen Soldaten das Ohr noch weggeschlagen hat, wo dann Jesus postwendend heilen hat müssen. Das war auf der einen Seite und ein paar Stunden später war er im Garten gelegen und hat geschlafen. Ja, wo Jesus gesagt hat, bitte betet für mich, die Zeit ist herbeigekommen. Das hätte ich genauso sein können. Ja. Und Jesu Gefangennahme, wir wissen es alle, Verleugnung, dreimal, wie der Hahn gekräht hat, nach zweimal ist es ihm bewusst worden. Und trotzdem hat Jesus an diesem Petrus festgehalten und hat nie gesagt, damals, wo ihn berufen hat, ja, Vollpfosten, Dieter, danke. Ja, du, jetzt ist aus. Er hat ihn immer wieder, ja, rausgeholt. Und bis dahin, wo Jesus schon auferstanden ist, ja, die letzte Situation, wo der Petrus mit seinen Jüngern wieder zum Fischen war und wo sie nichts gefischt haben. Und dann kommen sie zum Ufer und dann steht ein Mann draußen mit einem Feuer. Das war Jesus, sie haben ihn nicht erkannt. Und Jesus sagt zu ihnen nochmal, geht nochmal hinaus, fahrt nochmal hin, fischt nochmal. Ja, dann haben sie wieder das Wunder erlebt und Jesus hat ihnen das Essen bereitet. So ist Jesus. Ja. Er sorgt für uns. Und er hat den Petrus verändert und er hat den Charakter von Petrus verändert bis hin zu dieser Situation. Das war ja dann schon, das alles ist schon vorher passiert, dass er in dieser Situation so reagiert hat. Und so möchte er Gott unser Wesen verändern, jeden Einzelnen von uns, ja, dass wir immer mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Und das geht ja letztendlich auch um die Veränderung der Charaktereigenschaften. Und die Charaktereigenschaften sind Merkmale unserer Persönlichkeit. Das wäre zum Beispiel, ob man fleißig ist, ehrgeizig, ob man ehrlich ist, zuverlässig. Ja. Die Charaktereigenschaften beschreiben auch deine Handlungen und Gefühle und die entscheiden darüber, was deine Stärken und deine Schwächen sind. Und unsere eigene Lebensbiografie, die fängt ja jeden Einzelnen mit der Geburt an. Und wir haben auch gleichzeitig eine eigene Glaubensbiografie. Und die ist beim Zeitpunkt von jedem Einzelnen unterschiedlich. Mancher fängt schon ganz früh an, Kinderjahren, manchen etwas später, manchen ganz spät und so weiter. Und das sind ganz wichtige Faktoren, ja, diese Lebensbiografie und die Glaubensbiografie. Und wie reagieren wir oft auf Streitgespräche? Und es gibt auch ganz viel Streit auch unter Christen. Und ich habe in der Vorbereitung, bin auf einer Zeitschrift gestoßen, auf einer Seelsorge-Zeitschrift von der biblisch-therapeutischen Seelsorge. Ich habe mit meiner Frau, mit der Conny, vor über 20 Jahren da schon angefangen. Und Das ist von einem Professor, Psychotherapeut Dietrich. Der hat da so eine Grafik gehabt und da hat man tatsächlich, Ernst, kannst du die Grafik mal, wenn es geht, herbringen, ja? Und das ist mir wieder angesprungen. Da hat es damals zu der Zeit einen Test gegeben. Da hat man sich testen lassen können, was für eine Tiefenstruktur hat man. Und das ist ganz wichtig als Seelsorger, dass man weiß, wie tickt man selber. Ja? Und den Test haben wir uns unterzogen. Und ich weiß in ungefähr noch mein Ergebnis, was rausgekommen ist. Und das möchte ich euch ein bisschen näher erläutern. Da gibt es nämlich von jedem Mensch, jeder Mensch hat eine Tiefenstruktur. Und die ist tief in uns verankert. Und das hat nichts mit einer Wertung, ob gut oder schlecht, zu tun. Ja, das hat keine Wertung. So hat uns Gott geformt. Das hat er in uns hineingelegt, diese Struktur. Ja? Und menschlich gesehen sprechen wir oft davon, es hat die Chemie nicht gepasst. Und wenn wir jetzt das Ganze mal anschauen, wir sehen da eine Horizontalachse und eine Vertikalachse. Ja? Da steht warmherzig, auf der anderen Seite sachlich. Oben steht unkonventionell, unten korrekt. Und wenn wir uns einmal jetzt die verschiedenen Typen von Menschen anschauen, die Warmherzigen, das sind Menschen, die wollen sich selbst investieren, die dienen dem anderen und die erwarten aber auch von den anderen stets Aufmerksamkeit und eine Rückmeldung. Und die machen sich ja oft von dem Feedback von anderen abhängig. Ja? Sie wollen eine Anerkennung, sie wollen ein Lob und einen Dank haben. Ja? Und auf der anderen Seite sind die Sachlichen. Die sachlichen Leute, die sind eher, die beobachten aus der Distanz, die machen sich viele Gedanken und überlegen rational. Was könnte der Sache am besten dienen? Denen geht es um die Sache. Und die teilen das aber nicht den anderen mit. Ja? Die machen das mit sich aus. Die heute behalten das für sich. Dann gibt es auf der anderen Seite die Korrekten, die sind da unten. Die sehen die Dinge so, wie sie sind. Die suchen nach Orientierung und Stabilität. Das ist wichtig. Die brauchen Stabilität in ihrem Leben. Und diese erwarten sie genauso auch von den anderen. Und dann gibt es gegenüber die Unkonventionellen. Die brauchen auf der anderen Seite die Weite. Ja, die brauchen den Raum in ihrem Leben. Sie sehen die Welt voller Möglichkeiten und sind ständig auf der Suche nach Veränderung. Ja, und da allein kann man schon mal sehen, dass es da ganz unterschiedlich auseinandergeht. Und wenn wir jetzt einen Vergleich hernehmen von einem Warmherzigen zum Sachlichen. Der Warmherzige sucht Nähe und Gemeinschaft und dadurch natürlich Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und der Sachliche projiziert seinen Wunsch nach Distanz auf den Warmherzigen. Der braucht keine Gemeinschaft. Ja? Er vertraut auf sich, auf seine Wege, ist mit sich selbst zufrieden, braucht aber auch nicht die Anerkennung von den anderen. Und wenn man jetzt den Vergleich macht von korrekt unkonventionell, der Korrekte braucht für sich enge Strukturen. Der versucht ein korrektes Glaubensleben, eine richtige Lehre, richtiger Glaube ist oberste Priorität. Und der Unkonventionelle, der sieht die Dinge etwas leichter. Ja? Der ist spontan, der lässt sich leicht für etwas begeistern. Und da steht ihm dabei, die Warmherzigen, um was es geht, pietistisch, das sind eigentlich fromme, bibelgläubige Leute. Der Pietismus ist eine Erweckungsbewegung, der 18., 19. Jahrhundert entstanden ist, aus Kirchengeschichten heraus. Charismatisch, die Unkonventionellen, charismatisch sind Leute, die sind anziehend, die sind imponierend, die sind attraktiv. Ja? Charismatische Leute, die ziehen die Leute an sich her, ja. Die haben Visionen. Die Liberalen oben, das ist jetzt nicht, das sind eher zwanglos, tolerant, freidenkerisch. Und die dogmatischen, orthodox steht dabei, da habe ich ein Synonym, steht für unflexibel, hartnäckig, uneinsichtig, vergleichlich. Um ein bisschen das Ganze vom Erklären. Und wenn wir jetzt sehen, in christlichen Gemeinden, ja, da sind oft Leute, ja, mit unterschiedlichen Strukturen, tiefen Strukturen, ja. Den anderen, ja, ist es zu wenig bibeltreu, ja, wir brauchen mehr Gesetz. Die anderen sagen, wir brauchen mehr Freiheit. Und die Leute haben wir da. Natürlich sind in verschiedenen Gemeinden, evangelikalen Gemeinden, sind oft Leute da mit ihren eigenen Strukturen. Ja, die sind eher so warm als korrekt, je nachdem. Und die Charismatischen, ja, die sind eh in charismatischen Kreisen. Deswegen gibt es so viele Christen. Und das Dilemma ist heute, dass wirklich da viel gestritten wird, wo man denkt, eigentlich, ja, jeder hat den gleichen Herrn, jeder ist gerettet, jeder lebt aus der Gnade und trotzdem, ja, gibt es so viel Zoff. Und letztendlich freut sich nur einer damit. Und das ist der Feind, der Satan. Ja. Der ist der Freund, wenn sich die Christen wieder auseinanderschlagen, dass sie nicht mehr weiter wirksam können. Ja. Dass das Evangelium nicht weitergetragen wird. Danke, Ernst. Ja. Das ist soweit ein bisschen ein kleines Einbringen. Und jetzt möchte ich was Praktisches bringen von meinem Leben. Ja, diesbezüglich. Die Männer, die schauen oftmals auf ihre Väter, ja, wie ihre Väter sind und so als Vorbildfunktion. Und ich habe einen Vater gehabt, ja, der hatte zwei Leben gehabt. Der war 33 Jahre blind und 53 Jahre, umgekehrt, der war 33 Jahre sehend und 53 Jahre blind. Und ich kenne ihn eigentlich nur aus dem Leben überwiegend, wo er blind war. Sein sehendes Leben habe ich wenig erlebt. Ich war damals 5 Jahre alt und da kann ich mich eigentlich kaum mehr erinnern. Ich habe nur ein bisschen von Erzählungen. Er war ein Mann, der im Leben gestanden ist. Ja, das habe ich beim Begräbnis ein bisschen erfahren von einer Cousine von meiner Mutter. Hätte er das nicht erlebt, wäre er wahrscheinlich komplett das Leben ganz anders verlaufen. Er war in der Welt gestanden. Ja. Er war mit Luke. Was heißt Luke und Ruhe, kann man nicht sagen. Er war Aufsichtsjäger. Er war Chauffeur von einem industriellen Reichen, hat in den 60er Jahren schon Schlitten gefahren, Mercedes, BMW und ja, geschmuggelt von Österreich nach Deutschland, wild und so weiter. Alles ist eingebremst worden, ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus, hat ihn erkannt als seinen Heiland und Erlöser. Und sein Glaubensleben war jetzt, ja, Gesetz. Ja. Er hat erlebt, er ist gerettet worden und wie er es erlebt hat, hat er, das weiß ich nicht, ob er ihn als strafenden Gott erlebt hat oder nicht. Man, letztendlich hat er gesagt, er ist dankbar, dass er blind worden ist, denn dadurch ist er sehend worden. Aber er hat schon immer wieder gehadert, dass er doch nicht sehen kann. Und ich denke, das kann man nicht, das ganze Leben nicht wegstecken. Ja? Und aber trotzdem, er hat sein Leben angenommen, ist Zeugnis worden für viele Menschen. Aber ich als Kind, ja, Gesetz, Gesetz, Gesetz. Ja? Sonntag, Gottesdienst. Ja, gibt es nichts anderes. Wie ich 7, 8 Jahre alt war, hat sich ein Fußballverein gegründet. Alle meine Kollegen von der Schule sind zum Fußballverein. Ja. Das Fußballspiel war Sonntagvormittag um 10.30 Uhr. Nein, du darfst nicht Fußball spielen. Gottesdienst. Ja. Ich habe als Kind erlebt, gesetzlichen Gott, ja, der vermisst das ganze Leben. Ja. Wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Ja. Sonntagsarbeit, ja, null. Wir haben nicht davon gelebt. Aber ja, gibt's nicht. Aber wenn das Ding gepasst hätte, Gesetz geht nicht. Ja. Okay, Ehrlichkeit, oberste Priorität. Ehrlich, Wahrheit, ja. Gibt nichts anderes. Wenn du irgendwas gleich nachgefragt, war das so und so weiter. Ja. Und ja, das war die eine Seite. Ich habe dann letztendlich, ja, ich hatte nicht drüber. Ja. Ich wollte einfach da liegen, ja. Der Geist Gottes hat gewirkt an mir und ich habe trotzdem mit 21 Jahren ist mir Jesus begegnet auf einer Freizeit. Ich habe da ganz einfach mit einem schlichten Gebet mein Leben Jesus gegeben, ja? Weil die Gebete meines Vaters gewirkt haben. Der Geist Gottes auf der einen Seite und der Geist auf der anderen Seite. Und so machen wir Fehler und das letztendlich das Befreiende, das waren jetzt keine Fehler. Mein Vater hat es gut gemeint. Er ist von der Welt gekommen und wollte mich bewahren vor der Welt. Er hat gewusst, Fußballverein, ja, danach trinken und so weiter, das habe ich alles erlebt dann, weil mit 16 Jahren habe ich angefangen, da haben wir dann Samstag gespielt, ja, der Verein. Und dann habe ich habe nicht nachgelassen, ja, dann habe ich die Unterschrift gebraucht und da habe ich mit 16 Jahren angefangen und dann habe ich alles aufgeholt, was ich verpasst habe, ja, ich wollte der Beste werden und habe es natürlich, ja, nicht ganz, ne, ich hätte es vielleicht geschafft, meine Traum von der Vision, wenn ich mit 7 Jahren angefangen hätte. Aber Gott hat mich bewahrt. Ja. Und ja, das passt alles so, wie es ist. Ne. Ich habe es dann erleben dürfen und habe dann gemerkt, dass ich durch diesen Sport in eine Knechtschaft kommen bin. Ja? Du musst spielen, du musst trainieren, du musst Leistung bringen und du warst immer frei. Und dann habe ich mit 21 mein Leben Jesus gegeben und dann habe ich gesagt zu den Fußballspielern, ich höre wieder auf. Das war die andere Seite, aus freien Stücken. Ja? Und möchte auch nichts verpassen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Ja? Ein Leben in Freiheit. Und sonst hätte ich wahrscheinlich meine liebe Frau nicht kennengelernt. Ja? Hätte kaputte Haxen oder sonst was. Vor allem dem hat mich Gott befreit, dass ich eigentlich noch ohne Operation noch mein Leben überstanden habe bisher. Ja. Und ich habe dann natürlich auch diese Gesetze stecken drinnen. Und mit dieser Ehrlichkeit wollte ich vor Jahren einmal meine Schüler, ja, da wollte ich unbedingt wissen, ich wollte sie nicht strafen, ich wollte nur haben, dass sie ehrlich sind. Ja, und habe das probiert, ne, mit allen Methoden, es ist mir nie geglückt. Und dann habe ich aufgehört. Ja. Wir können nichts einfordern. Ja, das geht nicht. Und so, ja. Und so letztendlich sollen wir, um wieder zurück zum Thema kommen, zum Text, gnädig sein mit uns und in Folge auch mit unseren Glaubensgeschwistern. Nicht, dass wir ihnen im Wege stehen, ja, auf ihrem Wege. Und am Ende unseres Textes erfahren wir, dass das anfängliche Streitgespräch letztendlich sich zum Guten gewendet hat. Der Petrus hat für sich erkannt, wer war ich, dass ich Gott wehren hätte können, dass ich Gott wehren könnte. Was habe ich mir angemaßt, ja, da eine zu pfuschen, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Und das gibt dann immer wieder zum Nachdenken, ja, in unsere Aktionen, in unseren Handlungen, was wir machen. Der Heilige Geist hat bei Petrus und bei den gläubigen Juden getroffen und jeder hat seine Mauer, die jeder aufgebaut hat, ist langsam wieder zerbröckelt. Und letztendlich haben die Juden, von Petrus, die Glaubensgenossen sozusagen, die haben es angenommen und akzeptiert, was der Petrus ihnen dargelegt hat. Ja, und das ist eigentlich ein Wunder Gottes. Der Geist Gottes hat gewirkt an beiden. Und was war die Folge daraufhin? Sie schwiegen still, der Streit war beendet, ohne Eskalation. Und sie lobten Gott, sie gaben Gott die Ehre. Und das soll letztendlich unser Fokus sein, dass wir, ja, egal was passiert, welche Herausforderungen wir sind und was es scheint dann gemeistert zu haben, wie auch immer, dass wir Gott die Ehre geben und ihn loben und Danke sagen. Und somit bin ich am Ende meiner Predigt. Amen. Und wir hören jetzt noch, ich habe ein Lied von Danny Blatt über ein Videobeamer ein bisschen zum Nachklingen.